Hallo.
Hi.
Herzlich willkommen zurück nach einer etwas längeren Pause. Durch unsere Osterboxen waren wir ein bisschen zeitlich verhindert und mussten den Podcast leider ein bisschen hinten anstellen. Aber jetzt ist alles erledigt, alles wieder im Normalzustand und wir sind zurück mit einer neuen Folge und einem schon relativ spannenden Thema, was auch öfters jetzt von euch mal gewünscht worden ist.
Genau, heute möchten wir mit euch über Ressourcenverteidigung sprechen. Ganz wichtig ist da, wie immer, wir können euch hier keine konkreten Tipps geben, wie ihr dieses Problem für euch lösen könnt oder euch Trainingsempfehlungen aussprechen. Uns geht es nur darum, euch davon zu erzählen, was wir erlebt haben, wie wir gelernt haben, damit umzugehen und auch, wie es uns damit geht. Lasst uns aber erstmal nochmal kurz darauf gucken, was Ressourcenverteidigung eigentlich bedeutet.
Ressourcenverteidigung lässt sich eigentlich so zusammenfassen, dass der Hund eine bestimmte Ressource, also man könnte Futter jetzt hier anführen oder ja einen Liegeplatz oder ein bestimmtes Spielzeug, je nachdem, dass er das eben entsprechend verteidigt. Also er möchte es nicht hergeben, wenn sich der Mensch annähert. Wenn der Mensch versucht, diese Ressource zu nehmen, reagiert der Hund eben entsprechend mit Knurren, Beißen, Schnappen oder eben Beschwichtigungssignalen wie Schlecken, Blick abwenden etc.
Wenn wir jetzt in der Zeit mal ein wenig zurückgehen in die Anfangszeit, als Carlos bei uns eingezogen war, dann kann man eigentlich sagen, dass Ressourcenverteidigung eines der großen Themen war, mit denen wir damals zu kämpfen hatten. Und auch heute immer noch zu tun haben, aber wir haben einen relativ akzeptablen Weg für uns gefunden. Aber damals war es halt so, dass Carlos alles, was er bekommen hat oder was er hatte, als seine Ressourcen angesehen hat und die auch bis aufs Letzte verteidigt hat. Das hat angefangen mit irgendwelchen Spielzeugen, die er hatte, die konnte er nicht wiederhergeben. Mit dem Futter war das ganz extrem, aber auch bei seinen Schlafplätzen war es so, dass er die halt um jeden Preis verteidigt hat.
Diese Ressourcenverteidigung hat Carlos tatsächlich mitgebracht, also nicht erst bei uns entwickelt. Er war ja vorher in einer Pflegefamilie, auf einer Pflegestelle in Portugal und da hat er dieses Verhalten tatsächlich auch schon gezeigt. Das haben wir erst leider im Nachhinein rausgefunden oder beziehungsweise erfahren. Aber er war also vorher schon ein Hund, der Ressourcen einfach verteidigt hat, gerade das Thema Futter. Er musste dann damals auf der Pflegestelle auch von den anderen Hunden getrennt werden, weil er wirklich den anderen Hunden auch noch das Futter weggefressen hat und sich ihm da niemand nähern durfte.
Uns wurde damals dann vermittelt, dass das ein Zustand sei, der so überhaupt nicht gehen würde. Das sei etwas, was man auf jeden Fall ändern muss. Man muss jederzeit dazu in der Lage sein, dem Hund alles wegnehmen zu können. Man solle auch beim Fressen in den Napf greifen können. Und wenn der Hund im Bett liegt, dann hat er trotzdem zu akzeptieren, dass man da macht, was man jetzt machen möchte. Der Hund darf einfach in so einer Situation Dinge nicht verteidigen und muss einfach alles hergeben können. Das war so die Stimmung, die wir damals so erlebt haben uns gegenüber, warum wir dann auch angefangen haben, zu versuchen, an diesem Thema zu arbeiten und diese Ressourcenverteidigung in Anführungszeichen zu bekämpfen. Ein Schritt, den wir damals auch empfohlen bekommen haben, war, dass wir Dinge ihm anders zuteilen. Im Endeffekt fing das mit dem Futter an. Das hieß, dass er abends und morgens sein Futter nicht mehr einfach aus dem Napf bekommen hat, sondern er musste sich das erarbeiten. Alles, was er an Futter bekommen hat, musste er irgendwie sich verdienen, musste er bearbeiten, damit wir halt gar nicht mehr in diese Situation reinkommen, dass er Dinge hat. Er durfte halt einfach nichts mehr haben und dann hatte er auch in dem Sinne nichts mehr, was er verteidigen konnte. Dass das totaler Bullshit ist, wenn ich jetzt darüber spreche, sollte eigentlich irgendwie relativ schnell klar werden und einleuchten, aber wir waren damals halt noch etwas naiv und sind da ein bisschen unbedarft an die Sache rangegangen.
Das Thema war nicht einfach ein Thema für uns, was auf unserer schier endlosen Trainingsliste stand und was es eben abzuhaken galt, sondern das war für uns und ist es eigentlich bis heute noch ein sehr, sehr emotionales Thema, weil wir in der Hinsicht ganz viele Vertrauensverluste erlitten haben, sowohl Carlos als auch wir, weil es eben durch unser naives, falsches Verhalten zu einigen Vorfällen kam. Also bei uns ist nicht nur ganz viel Schweiß und Tränen geflossen jetzt in den letzten 3 Jahren, sondern auch Blut, weil gerade bei dem Thema Carlos wirklich bis aufs Äußerste gegangen ist und uns immer wieder zu verstehen gegeben hat, dass ja er das gerade nicht cool findet und dass das ja nicht der richtige Weg sein kann.
Wir haben leider nicht auf ihn gehört, sondern haben auf die gesellschaftlich anerkannte Meinung vertraut, die uns entgegengebracht worden ist und haben halt, wie gesagt, daran gearbeitet. Das heißt aber auch in vielen Stellen, dass wir zum Beispiel ihm einfach keine Spielzeuge mehr gegeben haben. Kauartikel gab es dann in dem Sinne auch nicht mehr, weil die hat er hinterher sowieso verteidigt. Und deswegen haben wir halt den Teil mit dem Futter zum Trainieren gemacht und andere Sachen hat er halt nicht mehr bekommen.
Vielleicht erinnerst du dich an unsere 2. Folge, wo wir über das Thema Stress gesprochen haben. Und die Folge haben wir ja mit dem Schlusssatz oder auch mit der Aussage beendet, indem wir gesagt haben, kein Stress ist auch keine Lösung. Und so war es bei dem Thema Ressourcenverteidigung, beziehungsweise ist es nach wie vor so, dass ja keine Ressourcen seinem Hund zur Verfügung zu stellen eben auch nicht die Lösung ist. Das hat es mehr oder weniger nur noch schlimmer gemacht. Und gerade unser Vertrauensverhältnis, unsere Bindung zu Carlos unheimlich gestört. Und ja, also es war dann für uns klar, dass wir dieses Thema einfach anders behandeln müssen. Also wir müssen in der Hinsicht was machen, weil so einfach ein Zusammenleben mit ihm nicht möglich war. Und wir waren dann an einem Punkt, wo wir ja wirklich Angst vor Carlos hatten.
Es war einfach super schwierig. Du musst dir vorstellen, das Ganze spielt sich ja bei uns zu Hause ab. Wir hatten damals die Situation, dass wir uns in unserem Zuhause nicht mehr frei bewegen konnten. Du musstest immer davon ausgehen, dass Carlos gerade irgendwas hat, was er für sich als verteidigungswürdig einstuft und dass es jetzt passieren kann, dass der nächste Vertrauensverlust einfach bei uns vor der Tür steht. Und es war einfach super schwierig. Ich weiß, das haben wir jetzt schon oft gesagt, dass es super schwierig war, aber es war einfach die Zeit, die war einfach super hart. Wenn wir jetzt aus der heutigen Zeit nochmal drauf gucken, dann kann ich für mich selber mit Bestimmtheit sagen, dass wir die Situation damals selber verschlimmert haben. Dadurch, dass wir die tollen Tipps, die wir erhalten haben, tatsächlich in die Tat umgesetzt haben und Carlos damit immer öfter in die Situation gebracht worden ist, dass er seine Ressourcen, also Dinge, die ihm wichtig waren, wirklich verloren hat, hat er halt auf das, was er verteidigen wollte, noch viel, viel extremer reagiert. Wir haben das Glück, dass wir relativ schnell gelernt haben, unseren kleinen Carlos zu lesen, dass wir aus seinem Gesicht, seiner Haltung, seiner Körpersprache ableiten konnten, ob es jetzt wieder kurz davor ist zu kippen oder nicht, damit wir entsprechend noch uns zurückziehen konnten. Aber wir lebten einfach in einer Situation, wo wir zu Hause Angst hatten, uns frei zu bewegen. Der wichtigste Schritt für uns aus dieser Situation raus war Akzeptanz. Damit fing alles an. Wir mussten für uns akzeptieren, dass es in Ordnung ist, dass Carlos irgendwas hat, dass er auch Dinge in Anführungszeichen besitzen darf. Und wenn wir diese Dinge von ihm haben wollen, dann will er dafür eine Gegenleistung haben.
Ja, das Tauschgeschäft, das hat für uns wirklich so viel verändert und so viel zum Besseren gemacht. Wir haben mit dem Tauschgeschäft nämlich Carlos zeigen können, dass es sich für ihn lohnt, Dinge wieder herzugeben, dass ihm nichts passiert, wenn er Dinge wieder hergibt und dass es sich für ihn wirklich lohnt. Wir haben ihn dann immer mit einer gleichwertigen Alternative oder eben mit einer sogar besseren Alternative belohnt, wenn er uns Dinge wieder hergegeben hat. Also wir haben das Ganze beim Thema Spielzeug gestartet. Also da war, wie gesagt, die Ausgangslage, dass wir irgendwann eben mit ihm gar nicht mehr gespielt haben. Es gab gar keine Spielzeuge mehr. Und dahingehend haben wir eben versucht, das wieder so ein bisschen
weiter aufzubauen und daran anzuknüpfen, indem wir halt gesagt haben, wenn du uns dein Spielzeug gibst, dann kriegst du einen richtig leckeren Snack. Wichtig ist, dass das wirklich eine hochwertige Belohnung an der Stelle ist, sonst funktioniert das Ganze nicht. Aber dadurch hat er halt einfach gelernt, es passiert nichts Schlimmes, wenn ich dieses Spielzeug wieder hergebe und ich kriege dafür sogar im Austausch sogar noch etwas, was noch besser ist. Kann man natürlich nicht endlos weitertreiben, weil irgendwann gibt's wahrscheinlich keinen besseren Snack mehr, sonst muss ich das Rinderfilet rausholen dann irgendwann, um noch einen kleinen Ball zurückzubekommen. Aber ihr versteht, glaube ich, worum es geht. Ein ganz wichtiger Aspekt des Tauschgeschäfts ist es, dass es nicht darum geht, dem Hund die Sache wegzunehmen und ihm dafür etwas zu geben, sondern es geht darum, dass der Hund selber merkt, dass er dir die Sache gibt. Und das ist so ein ganz wichtiger Aspekt in diesem Tauschgeschäft. Der Hund gibt dir die Sache freiwillig, weil er weiß, er kriegt eine Alternative dafür. Und über dieses Tauschgeschäft hat er halt einfach die Möglichkeit zu lernen, dass es sich für ihn lohnen kann, uns Sachen wiederzugeben. Die Sache, die man dabei zum Tauschen anbietet, muss dabei gar nicht mal immer ein Snack sein. Es kann auch durchaus eine andere Sache sein oder halt eine Aktivität. Du könntest zum Beispiel ein Spielzeug gegen ein anderes Spielzeug tauschen, mit dem er dann weiterspielen kann. Aber noch cooler finde ich eigentlich bei einem Tauschgeschäft, wenn er eine Sache uns gibt, weil er weiß, dass wir dann mit dieser Sache mit ihm spielen. Ein perfektes Beispiel dafür ist das Zergel. Das ist auch so eine Sache. Wenn Carlos früher mal ein Zergel hatte, dann war es für uns eigentlich unmöglich, das wiederzubekommen. Das war dann seins. Das wurde halt auch nicht wieder rausgerückt, war einfach weg. Wenn er jetzt aber über dieses Tauschgeschäft schon gelernt hat, dass es sich lohnen kann, eine Sache zurückzugeben, weil er dafür etwas bekommt, haben wir an der Stelle irgendwann auch angefangen zu sagen, wenn du mit dem Zergel zu uns kommst, dann können wir zusammen damit spielen. So haben wir an der Stelle also auch ein Tauschgeschäft etablieren können, ohne dass wir ihn jedes Mal mit irgendwelchen Leckerlis vollstopfen müssen und einfach eine schöne Alternative zu dem normalen Tauschgeschäft. Wichtig ist es halt immer, dass er die Entscheidung trifft, er möchte es wieder hergeben und dass er dann auch im Endeffekt einen Ausgleich oder halt ein Tauschangebot dafür bekommt.
Ja, das Tauschgeschäft war jetzt gerade im Bereich Spielzeug wirklich ein echter Gamechanger für uns und hat uns auch so die Möglichkeit gegeben, überhaupt an diesem Kommando auszuarbeiten. Das ist ja ein sehr wichtiges Kommando, aber mit einem Hund, der eben so stark Ressourcen verteidigt und der wirklich bis aufs Äußerste geht und diese Sachen auf keinen Fall hergibt, war das im Vorfeld gar nicht möglich. Das Tauschgeschäft hat uns in der Hinsicht also richtig viele Möglichkeiten geschenkt und uns auch irgendwie wieder so ein bisschen die Freude zurückgegeben, mit unserem Hund zu spielen. Also es war wirklich vorher entweder gar nicht möglich oder eben schwang immer wieder so eine Angst mit, wie lösen wir das Spiel jetzt auf, wie kriegen wir es jetzt hin, dass er uns dann wieder das Spielzeug überhaupt zurückgibt. Also in der Hinsicht, ja, sind wir wirklich so, so dankbar für das Tauschgeschäft und ärgern uns, dass wir das nicht schon viel, viel früher etabliert haben. Im Bereich Futter müssten wir sagen, dass das Tauschgeschäft eine wertvolle Stütze ist, aber nicht alle Probleme löst. Futter ist mit die Ressource, die Carlos am stärksten verteidigt. Das große Problem ist dabei nicht die Dinge, die er frisst, sondern die, die er nicht frisst. Wir haben bisher noch keinen anderen Hund kennengelernt, der das macht, was das Ganze auch wieder ein bisschen schwieriger für uns macht. Aber Carlos verteidigt gerade Kauartikel wirklich bis aufs Äußerste, wenn er sie nicht frisst. Und das ist ja einfach schwierig für uns. Er bewahrt sich diese Kausnacks nicht für später auf, sondern es sind einfach Dinge, die er nicht mag. Deswegen ist es für uns auch immer sehr, sehr schwierig, neue Kauartikel auszuprobieren, weil immer so ein bisschen die Angst mitschwingt, was ist, wenn er das jetzt nicht frisst? Wie sollen wir ihm das dann wieder abnehmen? Vielleicht nochmal zum Verständnis. Wir nehmen es ihm, beziehungsweise wir wollen es ihm in der Situation einfach abnehmen, weil er sonst nicht mehr runterfährt, wir uns nicht mehr in unserer Wohnung bewegen können, uns ihm sowieso nicht mehr annähern können und dieser Zustand dann wirklich auch über mehrere Stunden geht. Also es verändert sich in der Hinsicht dann nichts, bis dieser Kausnack dann weg ist und er eben diesen Verantwortungsbereich eben nicht mehr hat.
Du musst dir einfach vorstellen, wenn dieser Snack irgendwo liegt, da darf sich keiner, nichts, niemand näher als 10 Meter dran annähern. Und wenn du dir so ein klassisches Wohnzimmer vorstellst und da in die Mitte einen Snack legst und einen Kreis mit 10 Meter Radius außenrum malst, heißt das, du darfst dich nirgendwo mehr bewegen. Das heißt, wenn du von der Couch aufstehen willst, bist du im Bereich dessen, was Carlos einfach als nicht akzeptabel betrachtet und er wird dich angehen.
Kauartikel, die er nicht frisst, ist wirklich ein Thema, was uns noch bis heute begleitet. Wir haben in der Hinsicht schon ein bisschen Fortschritte machen können. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal geschafft, dass er von sich aus mit dem Kauartikel zu uns kommt und wir das Tauschgeschäft anwenden können, dass er eben im Gegenzug was anderes bekommt, was ihm auf jeden Fall auch schmeckt und was ihm da so ein bisschen aus diesem Zustand raushilft. es ist und es war wirklich eine lange Reise. Wir können uns noch nicht so richtig erklären, woher das kommt, warum er die Dinge, die er nicht frisst, so stark verteidigt. Aber ja, wir sind jetzt über den Trainingsfortschritt, den wir in dem Bereich haben, schon mächtig stolz.
Eine Sache, die uns unglaublich geholfen hat, um dieses Tauschgeschäft auch bei schwierigen Artikeln, also bei Kauartikeln im Speziellen auch, wir haben es mit kleineren angefangen, aber bei Kauartikeln wenden wir das dann mittlerweile auch an, ist, dass wir uns eine Position suchen, die in sicherer Entfernung ist, sodass Carlos das noch akzeptieren kann, dass wir uns dort aufhalten und uns dann einfach hinsetzen mit dem Rücken zu ihm und so tun, als würden wir irgendwas anderes machen, damit er einfach in der Situation merkt, hey, wir sind jetzt da, ja, aber wir haben eigentlich gar kein Interesse an dem Artikel, der da irgendwo hinter uns liegt. Und das ist ein Aspekt, der uns oft schon die Freude bringen konnte, dass er dann irgendwann doch ganz vorsichtig von hinten mit dem Artikel im Maul angetapst kam. Und das ist einfach ein Gefühl, ich kann es nicht beschreiben, ich kann es nicht in Worte fassen, wie cool und wie toll sich das anfühlt, wenn dein Hund das erste Mal dann dir so etwas bringt, was er sonst bis aufs Letzte verteidigt hat. Was ich dabei noch total spannend finde, ist, dass es wirklich einen Riesenunterschied macht, ob das was ist, was er mag oder nicht mag. Das perfekte Beispiel ist immer, dass er sich bei Kauartikeln, wenn wir irgendwie Hasenohren oder sowas zu Hause haben und verschiedene haben, dann darf er sich immer einen aussuchen. Und ganz oft ist es mittlerweile so, dass er wirklich 1-2 Meter neben uns mit diesem Artikel liegen bleibt und ihn in unserem unmittelbaren Einflussbereich vor sich hin futtert und dass das einfach kein Problem mehr ist. Und das ist eine Sache, die früher halt einfach niemals gegangen wäre. Und das zeigt auch nochmal ganz schön, wie wir da einfach mit unserer Strategie ein Vertrauen zu ihm aufbauen konnten.
Ja, es ist wirklich so schön zu sehen, wenn du nicht mehr Angst vor deinem Hund hast und dein Hund auch nicht mehr Angst vor dir hat. Weil Carlos sich dadurch natürlich auch von uns bedroht gefühlt hat. Wir waren da natürlich mit besten Absichten dahinter und wollten ihm da ja auch nur was Gutes tun, aber er hat sich natürlich wahnsinnig von uns bedroht gefühlt, was das ganze Verhalten natürlich nur noch verschlimmert hat.
Wir hatten vorhin über das Thema Akzeptanz gesprochen, was uns erst ermöglicht hat, in diese Richtung überhaupt weiterzugehen und weiterzukommen. Und auch wenn wir mittlerweile Erlebnisse haben, dass wir sogar schwierige Snacks zurückgegeben bekommen, dass in unserer Nähe ein Hasenohr verputzen kann und dass wir da einfach unser Vertrauen gestärkt haben, ist das Thema Akzeptanz auch heute noch ein Riesenthema für uns. Ich weiß, dass das für viele Leute vielleicht auch schwierig ist und dass viele Leute das auch anders sehen und das ist auch absolut in Ordnung. Aber für uns gehört zu dieser Akzeptanz auch dazu, dass wir auch heute noch akzeptieren, dass wir ihm gar nicht alles wegnehmen können wollen. Zum Beispiel ist das bei seinem Futter so, dass er bekommt. Wenn er seinen Napf bekommen hat, also wenn wir das Futter freigegeben haben, dann ist das sein. Und das ist in Ordnung für uns. Da muss auch niemand zwischengehen und da geht auch niemand dazwischen. Das ist einfach dann seins und daran darf er sich dann austoben und darf er machen, wie er es möchte. Und das ist das, was wir heute auch noch unter Akzeptanz leben.
Auch im Bereich Liegeplätze war es ja sehr wichtig, dass wir bestimmte Dinge auch einfach akzeptieren und nicht auf Biegen und Brechen versuchen zu erzwingen. Carlos hat das Recht, Liegeplätze zu haben, auf denen er von uns nicht gestört wird. Wir Menschen haben ja auch bestimmte Stellen, Plätze in der Wohnung, wo wir unsere Ruhe haben wollen. Und warum sollte das Carlos nicht haben wollen? Also, du musst dir vorstellen, früher war das wirklich so, dass wir uns zu ihm mit ins Bett gesetzt haben und ihn auf seinen Plätzen angefasst haben und alles. Und das sind so Dinge, warum muss das sein? Warum kann man ihm da nicht einfach entgegenkommen und sagen, es sind seine Plätze, auf denen wird er nicht angefasst und gut ist. Und in der Hinsicht konnten wir halt auch eben das Liegeplätze-Thema relativ schnell auch aus der Welt schaffen.
Mit dieser Arbeit an den Liegeplätzen haben wir halt nebenbei auch noch etwas ganz anderes Tolles mit erreicht. Wir haben damit für ihn Safe Places geschaffen. Er wusste, wenn er an diesen Orten ist, dann ist er sicher. Da kommen wir auch nicht zu ihm. Er ist in Anführungszeichen vor uns sicher oder vor dem, was er halt gerade nicht möchte. Das sieht man ja in der heutigen Zeit auch schön. Wenn er irgendwas nicht möchte, wenn er sich mit irgendwas unwohl fühlt, dann zieht er sich auf seine Liegeplätze zurück, weil er weiß, dass er da sicher ist. Anderes Thema, was mich auch total glücklich gemacht hat, dass wir das mit ihm aufbauen konnten, war generell auch das Thema Apportieren. Es war ja früher überhaupt nicht denkbar mit ihm, weil er ist dann vielleicht noch hinterhergelaufen hinter der Sache, die geflogen ist, ja, aber danach war es ja seins. Wiederhergeben gab es ja nicht. Und nachdem wir so generell mit dem Tauschgeschäft ein bisschen angefangen haben, haben wir damals auch super viel mit einem Futterbeutel gearbeitet. Das ist halt einfach ein Dummy, wo halt Snacks drin sind, damit er auch merkt, hey, da ist was Cooles drin, weil er riecht das ja, wenn er den holt. Aber er kommt halt nicht alleine ran. Er war auch ziemlich robust, der Beutel, den wir damals hatten. Und er musste den halt zu mir zurückbringen, damit ich ihn für ihn aufmache, damit er einen Snack bekommt. Und das war auch eine super große Unterstützung, in dem Bereich dieses Tauschgeschäft zu etablieren, weil er halt einfach in Anführungszeichen so ein bisschen Zwang hatte, den wiederherzugeben, aber ihn halt trotzdem noch freiwillig wiederhergegeben hat, weil er halt durch das Tauschgeschäft gelernt hat, dass es sich für ihn einfach lohnt.
Ja, wir haben uns dadurch dann auch wieder an ganz neue Dinge rangetraut. Wenn du uns schon länger auf Instagram folgst, dann hast du es bestimmt schon gesehen, dass uns Carlos jetzt mittlerweile auch beim Wäscheaufhängen unterstützt. Das war auch sowas, wie soll sowas gehen mit einem Hund, der Ressourcen verteidigt. Jetzt mittlerweile hat er da so viel Spaß dran und er hilft da so gerne mit und lässt die Sachen auch wirklich widerstandslos los. Also da müssen wir mittlerweile auch gar nichts mehr sagen. Er hat es so verinnerlicht und er weiß so, dass es sich für ihn lohnt, wenn er diese Dinge wieder hergibt. Jetzt was noch relativ Neues ist ja das mit dem Leergut. Vielleicht hast du das auch gesehen, dass wir ihm ja so eine Pfandflasche quasi geben und er die dann in unseren Leergutkorb schmeißen kann. Also es ist auch sowas, was früher nie möglich gewesen wäre und was jetzt richtig, richtig Spaß macht für beide Seiten und was durch das Tauschgeschäft eben ja erst möglich ist.
Und es ist auch total spannend, ihn beim Wäscheaufhängen zu beobachten. Es gibt dann immer diese Situation, wo man irgendwie noch eine Wäscheklammer sucht und halt gerade mal einen Moment länger braucht, um ein Kleidungsstück aufzuhängen. Dann steht er manchmal echt schon neben einem und stupst einen an mit dem nächsten Klamottenstück schon in der Schnute, weil er unbedingt will, dass man ihm das abnimmt. Ist eine totale Wesensänderung im Endeffekt, die wir da einfach erlebt haben. Und das ist für uns einfach die Bestätigung, dass die Strategie aufgegangen ist, dass es funktioniert hat, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Wir sind damit, wie mit vielen anderen Punkten, auch noch nicht am Ziel von dem ganzen Thema. Aber es sind einfach schon super viele Schritte erfolgreich gewesen und wir haben damit wieder eine Grundlage, auf der wir gemeinsam leben können, auf der wir gemeinsam halt auch weiter aufbauen können. Ein weiterer Aspekt, den ich spannend finde bei dem Thema, der sich auch dadurch entwickelt hat, ist, dass er gelernt hat, dass er Ressourcen auch unterschiedlich behandelt. Also auch wenn wir die gleiche Ressource haben, dass die nicht immer die gleiche Funktion hat. Lisa hatte gerade über das Pfandsammeln gesprochen. Wir hatten tatsächlich relativ früh in der Anfangszeit auch mal so recherchiert, was es an Intelligenzspielen gibt. Und da hieß es dann, man soll halt Snacks in eine Flasche reinmachen und der Hund muss sie dann da rausholen. Das haben wir mit Carlos auch mal ausprobiert damals. Hat dazu geführt, dass die Flasche dann zur Ressource wurde. Er sie nicht mehr hergeben wollte. Aber der Effekt davon war einfach, dass er ab diesem Zeitpunkt jede Flasche, die er gesehen hat, gleichwertig wie diese Flasche behandelt hat, die ihm ja gehört. Das heißt, er ist dann auf jede Flasche losgegangen und wollte jede Flasche haben. Und das ist einfach mittlerweile gar nicht mehr so. Er kann einfach richtig gut unterscheiden auch. Wenn er etwas bekommt, dann weiß er, okay, das ist jetzt erstmal seins und er kann das halt eintauschen. Aber dadurch gehört ihm nicht automatisch jede Flasche. Und das finde ich cool. Es macht richtig Spaß, da mittlerweile auch mit ihm neue Sachen auszuprobieren und einfach neue Wege einzuschlagen.
Ja, es ist einfach schön, dass in dem Bereich nicht mehr die Angst irgendwie der Dauerbegleiter ist und man sich einfach auch an diese Dinge rantraut und auch in der Hinsicht auch wieder Spaß mit seinem Hund hat. Mit seinem Hund zu spielen, das ist irgendwie das Normalste der Welt, aber wenn du eben einen Hund hast, der so stark Ressourcen verteidigt und einfach diese Dinge nicht mehr hergibt, dann ist das einfach irgendwann nicht mehr möglich und man verliert auch jegliche Freude daran. Wir wollen die heutige Folge ganz gerne mit den Worten beenden, mit denen wir sie gestartet haben. Und zwar nochmal die Bitte, setze das jetzt nicht einfach eins zu eins um, was wir hier so erzählt haben. Nur weil es uns geholfen hat, muss es nicht heißen, dass es bei dir auch so, ja, klappt. Das Ressourcenverteidigungsthema ist generell wie jedes andere Thema, auch mit Hund, einfach ein super individuelles Thema. Und gerade wenn es dann wirklich so ist, dass Blut fließt und man irgendwie auch wirklich Angst vor seinem Hund irgendwann hat, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich da professionelle Hilfe sucht. Also bitte nicht im Alleingang irgendwelche Dinge nachmachen, such dir Hilfe. Das ist völlig in Ordnung, auch wenn es ein Tabuthema ist. Über Ressourcenverteidigung spricht irgendwie kaum jemand, deswegen haben wir die Folge heute auch nochmal aufgenommen. Also such dir Hilfe, das ist völlig in Ordnung, du bist damit nicht allein, aber mach's nicht im Alleingang, so wie wir am Anfang.
Wir freuen uns, dass du uns heute wieder deine Zeit geschenkt hast und uns bei diesem spannenden Thema begleitet hast. Erzähl uns doch mal auf Instagram oder generell auf Social Media oder per E-Mail, ob du vielleicht auch schon Probleme mit Ressourcenverteidigung hast, was deine Strategien bzw. eure Strategien waren, damit umzugehen und was ihr in dem Bereich erlebt habt.
Dann würde ich sagen, hören wir uns bei der nächsten Folge.
Macht's gut.
Tschüss.